Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort.
Nach nur einem Spot.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda.
40 Minuten, boah, sind echt schnell rum. Ich wünschte, unsere Meetings wären auch so kurz. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel diesen interessanten Podcast hier zu hören. Und ganz nebenbei meinen neuen Firmenwagen aufzuladen. Den 100% elektrischen Skoda Enyaq iV 80. Denn der ist per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80% geladen. Und damit bereit für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise.
Skoda. Simply clever.
Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Und ein fröhliches Hallo aus Bergisch Gladbach von Wolfgang Bosbach.
Impfen, testen, öffnen und vorsichtig sein. So könnte man das Ergebnis des Corona-Gipfels in dieser Woche zusammenfassen. Ein Öffnungsrausch, vor dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gewarnt hatte, wurde es nicht. Für viele ist es ein Leider. Dafür fehlen flächendeckende Schnelltests, die es frühestens im April geben soll. Und es muss schneller geimpft werden, weshalb nun auch die Hausärzte beim Impfen ran sollen.
Öffnen in der dritten Welle, kann das funktionieren? Das wollen wir heute mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar besprechen, der auch Ihre Fragen beantworten wird.
Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
Auf dem Prüfstand der Wochentester. Lockdown bis Ostern. Bringen uns nur Schnelltest und Impfung die Freiheit zurück. Hörerfragen. Was taugen Corona-Selbsttests aus dem Drogeriemarkt? Linke Wahlprogramme. Machen SPD und Linke Platz in der Mitte? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Ranga Yogeshwar. Der Wissenschaftsjournalist ist überzeugt, Corona wird eine never-ending story. Was wir trotzdem dagegen tun können, das verrät er gleich. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger ist die Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche heute bei den Wochentestern.
Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
Hallo und schönen guten Tag aus Köln. Wir haben Sie in dieser Woche gefragt, welche Fragen zu Corona Sie immer schon mal Ranga Yogeshwar stellen wollten. Und viele, viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben. Gleich im Interview hören Sie die ersten Antworten von Ranga. Weitere folgen dann am Montag um 7 Uhr in einer Spezialfolge der Wochentester. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und starten jetzt in die Top-Themen der Woche nach einer kurzen Werbung.
Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
Danke an dieser Stelle für das Engagement von Giro, dem österreichischen Hersteller für E-Bikes im Retro-Look.
Gerade im Lockdown haben ja viele das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt. Giro E-Bikes sehen aus wie ein ganz normales Fahrrad und haben einen versteckten Motor, der flüsterleise ist, und einen entnehmbaren Akku, was den Ladevorgang deutlich erleichtert.
Giro E-Bikes können dank Freilauf auch wie ein normales Fahrrad gefahren werden und sind echte Leichtgewichte mit weniger als 20 Kilogramm. Sie sind außerdem Gewinner des E-Bike Design Awards des Magazins Focus.
Und das Beste, während viele Hersteller wegen der hohen Nachfrage nicht liefern können, sind Giro E-Bikes in allen Modellen verfügbar, denn Giro entwickelt und fertigt die Räder nicht irgendwo auf der Welt, sondern in Österreich in der Steiermark, also made in Austria.
Giro E-Bikes sind in 3 Rahmengrößen und verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich und ausschließlich über den Webshop verfügbar, was sie auch preislich noch einmal attraktiver macht.
Unter www.giro, geschrieben groß G, dann klein eero.de, können Sie kostenlose Probefahrten buchen. Und mit dem Gutscheincode Bosbach gibt es 50 Euro Rabatt auf ein Giro 2 Modell nach Ihrer Wahl.
Das gab es noch nie. 50 Euro Rabatt, wenn Sie auf www.giro.de beim Kauf den Gutscheincode Bosbach eingeben. Giro wird geschrieben G-E-E-R-O.
Alle Infos finden Sie noch einmal zum Nachlesen in den Shownotes unseres Podcasts. Die finden Sie, wenn Sie in der App, über die Sie uns hören, nach unten scrollen.
Die Wochentester wünschen gute Fahrt mit Giro.
Wie war die Woche?
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wolfgang, wir wollen ja gleich mit Ranga Yogeshwar über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels sprechen. Doch es gab ja noch andere wichtige Themen in dieser Woche. Die SPD zum Beispiel hat ihr Wahlprogramm vorgestellt und die Partei Die Linke hat eine neue Doppelspitze. Mein Eindruck, wenn ich das so betrachte, das Wahlprogramm der SPD und die neue Doppelspitze der Linken, da entsteht jetzt viel Platz in der Mitte. Wird der genutzt oder siehst du das anders?
Dieser Platz wird nicht lange leer bleiben. Es ist genau so, wie du das beschreibst. Wenn Parteien ihre politischen Koordinaten verschieben, dann entsteht zumindest ein Vakuum und andere politische Parteien werden sich dann darum bemühen, dieses Vakuum zu füllen und die Wählerinnen und Wähler, die von ihrer Partei wegen einer Verschiebung irritiert sind, auf ihre Seite zu ziehen.
Die SPD, so steht es jedenfalls im Entwurf, will einen Mindestlohn von 12 Euro, ein Bürgergeld für Arbeitslose, höhere Steuern für die oberen Einkommen sowie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Ist das die Vorbereitung auf Rot-Rot-Grün oder, lieber Wolfgang, würdest du sagen, Grün-Rot-Rot ist realistischer?
Rein rechnerisch Stand heute ist Grün-Rot-Rot deutlich wahrscheinlicher als Rot-Rot-Grün. Ob es insgesamt für die Kombination reicht, im Moment nicht. Aber bis zur Bundestagswahl kann sich noch einiges ändern. Aber eins ist klar, durch die neue linkere Positionierung der SPD will sie die politischen Schnittmengen, vor allen Dingen mit der Linkspartei, größer machen und damit auch eine rot-rot-grüne oder grün-rot-rote Koalition wahrscheinlicher, wenn es dann rechnerisch reicht. Koalitionen kommen ja immer nur dann zustande, wenn es eine deutliche rechnerische Mehrheit gibt. Also das ist eher ein Thema für die Mathematik. Und wenn die politischen Schnittmengen hinreichend groß sind. Und dafür will die SPD im Moment sorgen.
Fragen wir doch.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wir haben mit ihm im Oktober, kurz vor diesem langen Lockdown-Winter, zuletzt gesprochen. Jetzt zum Start in den Frühling sehen wir zum ersten Mal Licht am Ende des Tunnels. Ich betone das mit einem Fragezeichen. Auch wenn das Licht der Hoffnung bis Ostern für viele Branchen und Bereiche des öffentlichen Lebens noch recht schwach flackert.
Lockern in der dritten Welle, wie funktioniert das oder kann das überhaupt funktionieren? Das fragen wir den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern.
Hallo.
Ranga, wenn du die Ergebnisse des Gipfels in dieser Woche bewertest, müssen wir weiterhin mit eingeschränkten Freiheiten dafür bezahlen, dass zu wenig geimpft wird und dass es zu wenig Schnelltests gibt?
Ja, wenn ich mir das Ganze angucke, ich bin jetzt sehr ehrlich, vielleicht auch ein bisschen rotzig, dann sage ich, das ist so eine Art Zwischenbilanz, die eher entstanden ist aufgrund des Drucks, den ich total nachvollziehen kann von Restaurantbesitzern, von vielen, die einfach sagen, hey, wir gehen pleite, wenn das so weitergeht. Und es ist zu wenig aus meiner Sicht die wissenschaftliche Chance damit hineingeflossen. Nach meinen Informationen ist es ja so, dass dieses Mal im Vorfeld des Gipfels der Kontakt zur Wissenschaft deutlich geringer war als beim letzten Mal. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil wir jetzt Game Changer haben, wie zum Beispiel die Schnelltests, die wir natürlich klug anders einsetzen könnten. Und diese Chance, ja, die vertun wir ein bisschen und fahren jetzt ein bisschen auf Sicht, manchmal auch nicht ganz nachvollziehbar. Und das Zweite, was ja angeklungen ist, ist die Impfungen. Ich erinnere mich noch an die Worte des Bundesgesundheitsministers, der sagte, ja, im Sommer werden wir, oder jeder, der geimpft werden wollte, ist geimpft. Wir haben jetzt März, Stand 2. März, da ist es so, dass gerade mal 4,3 Millionen die erste Dosis bekommen haben und 2,2 Millionen vollständig geimpft wurden, also Dosis 1 und Dosis 2 bekommen haben. Das sind also nicht einmal 3% der Bevölkerung. Wir brauchen aber 50-60% der Bevölkerung. Wir haben März. Da muss also jetzt einiges passieren, wenn dieses Ziel, an das ich ehrlich gesagt nicht so ganz glaube, sich bewahrheiten sollte.
Impfen, Testen, öffnen, vorsichtig sein. So hat die Kanzlerin beschrieben, was sie sich für die kommenden Wochen vorstellt. Lass uns mit dem Impfen beginnen. Wie können wir den Rückstand, den wir ja objektiv haben, beim Impfen aufholen? Andere Länder haben ja wesentlich höhere Quoten als wir.
So sehr man über Herrn Trump geschimpft hat, aber im Juli des vergangenen Jahres war es so, dass die US-Administration für 1,9 Milliarden US-Dollar bereits bei BioNTech eingekauft hat. Da gab es in der EU keine Signale und das sieht man jetzt. Und da bin ich so ein bisschen manchmal angefasst, weil immer noch die alten Kategorien oft in dieser Krise in manchen Bereichen gelten, vorsichtig sein, kein Risiko auf sich nehmen, überall alles dreimal absegnen lassen, bis man handelt. Und so begegnet man an der einen oder anderen Stelle nicht einer Pandemie. Also das Gleiche gilt für die Selbsttests, wo der eigentliche Vorteil der Selbsttests darin besteht, dass man sie zu Hause macht, dass sie schnell sind, dass man sehr schnell sehen kann, okay, wenn ich infiziert bin, dann gehe ich nicht raus. Da kommt es auf Geschwindigkeit an. Und es gibt sogar großartige Berechnungen von Wissenschaftlern, die einfach sagen, wenn wir es schaffen, schnell zu testen, und zwar so, dass nur 50% der Bevölkerung zum Beispiel das jede Woche macht, dann können wir den Fortgang der Pandemie massiv beeinflussen. Aber das setzt eben voraus, dass es schnell geschieht und nicht wie jetzt im Moment eher vorgesehen irgendwo bei Testzentren, wo man natürlich dann wieder durch die Trägheit des Hin und Her viel Zeit verliert.
Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, sollen regelmäßige Corona-Tests für mehr Sicherheit sorgen. Die Rede ist von Selbsttest und oder Schnelltests. Frage an den Fachmann, sind das zwei verschiedene Worte für das gleiche Produkt oder gibt es da Unterschiede und was taugen diese Tests?
Okay, wir haben im Grunde genommen grob drei verschiedene Arten zu testen. Wir haben zum einen das, was man den PCR-Test nennt. Das ist der Test, den der eine oder andere kennt. Er geht dahin, kriegt einen Abstrich und die Probe geht dann ins Labor und wird dort ausgewertet. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion und ist das Sensibelste, was wir haben. Das heißt, winzige Spuren von Virus werden da noch aufgetan. Dann haben wir die sogenannten Schnelltests der Vergangenheit. Das waren diese Tests, wo man einen Stab hatte, zum Beispiel, den man so tief in die Nase stecken musste, dass der Laie damit oder viele Laien damit überfordert waren. Der war eigentlich auch nur zugelassen für Ärzte oder für geschultes Personal. Und diese Schnelltests funktionieren so, dass sie Bruchstücke des Virus schnell nachweisen können. Und mit schnell meine ich, nach etwa einer Viertelstunde, das kann man selber machen, oder der Arzt kann das vor Ort selber machen, sieht man dann, ob eine Person infiziert ist oder nicht. Und die Weiterentwicklung dieses Schnelltests ist das, was heute inzwischen auch in Apotheken erhältlich ist. Und das sind die Selbsttests, also die Schnelltests, die der Laie machen kann. Vom Prinzip her ähnlich, also auch da ein Stab, den man in die Nase steckt, um dann ja ein bisschen Probe abzunehmen. Aber man muss nicht so tief gehen. Also der Nasenabstrich ist einfacher. Und die kann man zu Hause selber machen. Jetzt kommen wir zur Frage, wie gut, wie schlecht sind die? Grundsätzlich sind alle drei Methoden sehr gut. Sehr gut heißt zum einen, sie weisen das Virus nach und zwar auch in geringen Quantitäten. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Bei den Schnelltests ist es so, dass man auch Viruslasten nachweist, die gering sind, und zwar so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man immer noch infiziert wäre, weil der Test natürlich irgendwo beschränkt ist, diese Personen aber trotzdem andere Personen nicht infizieren könnten. Also im Klartext, wenn ich einen Schnelltest habe und der ist negativ, bedeutet das, in einem beschränkten Zeitraum von etwa 24 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person einen anderen infiziert, sehr gering. Bei dem PCR-Test ist es so, das ist ja der Goldstandard. Da kann man natürlich auch Personen nachweisen, die winzige Virusmengen in sich tragen, so winzig, dass sie keinen anderen anstecken können.
Oder keine Symptome verspüren.
Natürlich, das ist ja sowieso das große Problem bei Corona. Also wer Symptome verspürt, der hat, wenn er denn positiv ist, mit großer Wahrscheinlichkeit werden alle Tests positiv ausfallen. Aber es gibt eben auch die Menschen, die infiziert sind, aber die keine Symptome haben, also die sich nicht irgendwie fiebrig fühlen oder ja, verschnupft und so weiter. Und das sind ja im Grunde genommen genau die Personen, die ohne es selber zu ahnen, zu wissen, dennoch andere infizieren können. Und genau da ist es natürlich wichtig, dass die Klarheit haben. Und deswegen sind solche Schnelltests, die man zu Hause machen kann, auch total wichtig. Also im Klartext, und das ist die Botschaft dabei, es geht auf der einen Seite um die Sensitivität, ja, und bei der Sensitivität, also wie gut können die, wenn eine Person positiv ist, das auch nachweisen, da sind die Nachweisraten sehr hoch. Bei der Spezifität, da geht's darum, gibt es möglicherweise auch Falschpositive. Da sind die auch ganz gut, aber da muss man eben bedenken, wenn man diese Tests oft macht und die Spezifität sogar, keine Ahnung, bei 99% liegt, dann gibt es 1%, bei dem der Test positiv ausfällt, obwohl die Person nicht infiziert ist. Und das muss man dann durch einen zweiten Test nochmal abklären.
Und das, was Sie gerade gesagt haben, auch zur, ich nenne es mal so, laienhaft Qualität der Tests, gilt auch für die Teste, die es in Zukunft in wenigen Tagen in den Supermärkten zu kaufen gibt? Oder gilt das nur für die, die es jetzt in den Apotheken gibt?
Das wird da auch gelten. Man muss natürlich immer etwas sehen. Es geht darum, wie gut ist der Laie darin, selber diesen Abstrich durchzuführen. Und das ist sehr unterschiedlich bei den alten Schnelltests, wie gesagt, wo man das Ding bis tief in die Nase stecken musste. Da gab es eine Untersuchung bei der Charité im vergangenen Dezember und da war es tatsächlich so, dass man gemerkt hat, die Personen waren positiv, sollten sich dann selber ja testen und man hat geguckt, okay, wenn die das selber machen, kriegen die auch ein positives Ergebnis und da waren nur 3/4, die ein positives Ergebnis hatten. Also in anderen Worten, da gab es viele, die trauten sich nicht, das Ding so tief hineinzustecken. Aber das gilt, wie gesagt, für die alten Schnelltests. Die neueren sind einfach deutlich sensibler. Aber wichtig ist, der Test selber funktioniert, aber die Probenentnahme ist entscheidend. Und da muss man sehr gewissenhaft sein. Das ist einfach der Appell. Aber selbst wenn er nicht bei allen funktioniert, ist es eine große Hilfe, weil jeder, der irgendwann merkt, boah, ich bin positiv, ich begebe mich selber in Quarantäne, der unterbricht damit eine mögliche Infektionskette. Und das ist genau das, was diese Schnelltests am Ende tun. Sie helfen uns, dass die Verbreitung des Virus dadurch, dass man sehr schnell weiß, ich bin positiv, unterbrochen wird.
Der Bund verspricht, dass Bürgerinnen und Bürgern ohne Symptome einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest bei einem kommunalen Testzentrum oder bei einem niedergelassenen Arzt machen können. Sagt ein Test einmal pro Woche wirklich etwas aus oder produzieren wir da so eine Art Pseudosicherheit?
Also zum einen, es gibt mehrere Sachen. Das erste ist Sicherheit. Da muss man immer appellieren und sagen, okay, es gibt nie die absolute Sicherheit. Wenn ich negativ getestet bin mit einem Selbsttest, muss ich mir klar machen, okay, die nächsten 24 Stunden werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit keinen anderen anstecken. Das kann man sich nehmen. Aber schon am nächsten Tag, wenn ich mir unsicher bin, müsste ich noch einen Test machen. Das zweite ist, und da gibt es eben jede Menge Berechnungen, die sagen, wenn man das schnell macht, schnell heißt, bevor man aus dem Haus geht, und das ist genau der Pferdefuß, den ich habe, wir haben jetzt selbst Tests, die jeder machen kann, und jetzt muss ich irgendwo hingehen in ein Zentrum, um ihn da zu machen. Das machen natürlich weit weniger Menschen als die, die sagen, hey, das mache ich zu Hause, wenn ich irgendwo hingehe oder wenn ich die Familie treffe oder wenn ich ja zum Friseur gehe. Und da wäre es wichtig, dass wir offensiver testen, denn man kann den Effekt dieses Screenings auf den Pandemieverlauf, den kann man ganz gut berechnen. Das haben kluge Leute gemacht, auch in Deutschland. Und man sieht sehr deutlich, dass in dem Moment, wo man zum Beispiel 50% der Bevölkerung wöchentlich testet, ja, dass man die Kurve wirklich massiv nach unten bringt. Und wenn man das noch häufiger macht, dann kann man wirklich dieses Feuer löschen. Und deswegen sind diese Tests eben auch so wichtig. Der zweite Punkt ist, dass wir diese Tests ja auch vor Ort machen können. Also ich habe zum Beispiel einen Busunternehmer, wenn wir gleich fertig sind, rufe ich den an, der hat gerade vor der Sendung mich kontaktiert. Und da ist zum Beispiel eine Riesenchance. Warum? Wenn ich, bevor ich den Bus auf längeren Reisen, auf Urlaubsreisen besteige, wenn alle da einen Schnelltest machen, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, die Leute, die dann im Bus sind, werden sich gegenseitig nicht anstecken. Und das ist natürlich für diese Branche existenziell, denn damit kann er fahren, sonst kann er das nicht. Und das Gleiche gilt für Restaurants, für Geschäfte, für Veranstaltungen, wo das Selbsttesten wichtig ist. Mit der Wirtschaft hat die Bundesregierung ja gesagt, will man noch reden, aber auch da ein ähnliches System, teste regelmäßig und du bist besser dran. In einigen Branchen wird das übrigens heute schon gemacht.
Wo hat man sich angesteckt, ist natürlich die ganze entscheidende Frage. Und da kommen wir zu den Öffnungsstrategien. Und dann lesen wir und sehen wir, dass jetzt Blumengeschäfte, Buchhandlungen, Gartenmärkte und auch körpernahe Dienstleistungen wieder öffnen dürfen. Aber gleichzeitig Gastronomie, Hotels, Theater, Kinos müssen draußen bleiben. Findet da erstens eine Stigmatisierung schon statt, dass man eigentlich sagt, bei den Blumenläden und in den Buchhandlungen und bei den körpernahen Dienstleistungen steckt man sich vermutlich nicht an, aber in Gastronomie, Hotels und Theater auf alle Fälle? Oder ist das Ganze wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar?
Na, was man schon sagen kann, ist zunächst einmal, es gibt inzwischen einige Analysen, die gucken gut, wo gibt es die Ausbrüche. Und was wir inzwischen verstehen, ist, dass solche Ausbrüche oft sogenannte Superspreading-Ereignisse sind. Also da gibt es irgendeine Person, die sehr viel Virus ja, in der Luft verteilt. Und es gibt bestimmte Konstellationen, wo genau da Ausbrüche massiv vorankommen. Und das ist immer dann der Fall, wenn viele Menschen auf engem Raum in geschlossenen Räumen zusammen sind. Und genau das ist bedauerlicherweise oft der Fall bei Restaurants im Innenbereich, bei kirchlichen Veranstaltungen. Ja, in den USA gibt es Zahlen, die einfach sagen, gut, all die Services sind im Grunde genommen ein Nährboden für die Verbreitung des Virus. Das gilt natürlich auch für, ich sag mal, den Gym, wo viele Leute schwitzen und eigentlich die Luft da dick ist. Das gilt aber eben nicht für den Außenbereich. Also insofern, es gibt einen Teil durchaus einer vernünftigen Datenbasis, die sagt, bestimmte Dinge dürfen momentan in der Form nicht stattfinden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir haben auch, finde ich, als Land eine Art Fürsorgepflicht für genau das, was das Leben so schön lebenswert macht. Und das ist zumindest bei vielen Menschen, bei mir auf jeden Fall, die Kultur. Das ist die Musik, das sind die Theater, das sind die Konzerte. Und da, finde ich, haben wir einen komischen blinden Fleck, weil da müssten wir auch gucken, wie kriegen wir andere Dinge so organisiert. Jetzt kommt der Sommer, also da müsste man sehr viel offensiver sagen, gut, dann machen wir Außenkonzerte. Wo aber diese Branche zumindest etwas machen kann. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir einen Wegfall erleben. Und das ist etwas, was nicht schön ist. In dem Zusammenhang erzähle ich euch einfach, weil es mich total angefasst hat, eine Erfahrung, die ich jetzt gerade hatte am Sonntag. Ich bin am Sonntag nach vielen Monaten das erste Mal von dem Flughafen Köln-Bonn nach Berlin geflogen. Und der Flughafen Köln-Bonn wurde umgebaut und das hat mich total angefasst. Also im Innenbereich, da gab es ja immer die Geschäfte, da gab es Tax-Free und so. Und die sind alle weg. Also das heißt, nicht nur die Regale sind leer, sondern diese Geschäfte sind weg. Und das war für mich ein furchtbares Bild, weil man einfach merkt, da sind ganze Branchen, die sind einfach verschwunden, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen. Es ist für mich auch völlig unklar, warum man das komplett rückgebaut hat. Hat vermutlich mit den Mieten zu tun. Und da kann ich nicht verstehen, dass auch eine Flughafengesellschaft nicht einfach sagt, hey komm, in diesen Zeiten wird sowieso kein anderer deinen Platz einnehmen. Lass den Laden stehen, räum die Regale leer und gut ist. Aber das zeigt im Grunde genommen, das war für mich so etwas, wo man 1:1 sah, boah, das ist wirklich Corona geschuldet und da sind Existenzen, die auch zerstört werden. Und wenn ich an die Kunstbranche denke, die gehen pleite. Und ich möchte in einem Land leben, wo Kunst auch noch stattfindet. Und das ist für mich auch in diesen Beschlüssen ein bisschen traurig, dass man immer noch die Kulturschaffenden so beiläufig erwähnt, statt einfach mal ein echt breites Programm aufzusetzen und zu sagen, so, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Und diese Dichter müssen wir uns erhalten. Und für mich wäre da ein Rettungspaket dringend notwendig. Und zwar wesentlich intensiver als das, was wir bisher gesehen haben.
Wir bedanken uns bei Ranga Yogeshwar. Fortsetzung folgt, denn wir haben gemeinsam mit dem Kölner Stadtanzeiger dazu aufgerufen, Fragen zu Corona zu schicken. Die wichtigsten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet Ranga Yogeshwar in einer Spezialfolge der Wochentester zu hören ab Montag, 7 Uhr morgens. Herzliches Dankeschön, Ranga Yogeshwar. Wir bleiben positiv in der Hoffnung, dass wir dauerhaft negativ sind.
In dem Sinne.
Vielen, vielen Dank.
Rauf und runter.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, deine Urteile. Gab es in dieser Woche irgendetwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
Daumen hoch für zwei Damen, für die Regisseurin Maria Schrader und für die Schauspielerin Helena Zengel. Sie haben leider nicht den Golden Globe gewonnen, aber schon die Nominierung ist ein großer Erfolg. Vielleicht sollte man sich mal von dem Gedanken verabschieden, dass immer nur die Sieger, dass immer nur der Erste Lob und Anerkennung verdient. Die Nominierung für Golden Globe, das ist was Besonderes, natürlich für die Personen, die nominiert werden, aber auch für die Qualität des deutschen Films oder einer deutschen Schauspielerin. Helena Zengel ist uns ja bekannt geworden durch den Film Systemsprenger. Also Glückwunsch an die beiden Damen, auch wenn sie nicht die Goldmedaille gewonnen haben. Daumen runter, aber nicht für ihn alleine, sondern auch für alle anderen, die es jetzt trifft, für den ehemaligen spanischen König Juan Carlos, der mal eben 4 Millionen Euro an die Steuerbehörden nachgezahlt hat, um nicht steuerstrafrechtlich belangt werden zu können. Ich habe so etwas noch nie verstanden. Ich werde auch so etwas nie verstehen. Wenn eine, sorry Christian, arme Sau in die Kasse greift, dann gibt's Ärger. Dann gibt's arbeitsrechtliche Konsequenzen, strafrechtliche Konsequenzen. Das ist unausweichlich. Aber ich kann es irgendwo noch verstehen. Aber wenn Leute in die Kasse greifen, wenn sich Leute illegal bereichern, die so reich sind, die so mächtig sind, die sich alles kaufen können, was sie gerne hätten, die auf nichts verzichten müssen, dann verstehe ich das nicht, das werde ich auch nie verstehen. Die Gier scheint bei einigen grenzenlos zu sein und es ist schon ein Unterschied, ob man Reichtum mehrt durch eine intelligente Geschäftsidee, durch Produkte, die weltweit gefragt sind, also durch Innovation, durch Fleiß. Da bin ich komplett neidfrei. Aber wie man sich auf kriminelle Pfade begeben kann, wo man eigentlich alles hat, was man zum Leben braucht, das werde ich nie verstehen. Vor allen Dingen, ob du 1.000 Euro auf dem Konto hast oder 50.000, ist ein gigantischer Unterschied. Aber wo ist eigentlich der Unterschied, ob ich 5 Millionen oder 10 Millionen auf dem Konto habe? Ich kann immer nur hinter einem Boot Wasserski laufen. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, geärgert, gefreut?
Ja, es gab so viele Themen, erstens in der gesamten Welt und auch im Kleinen. Ich sage mal, die Vereinten Nationen, sage ich ganz positiv, haben sich lobenswert darüber geäußert, dass sie eine weltweite Impfstoffverteilung wirklich angehen können mit ihrem Programm COVAX. Das heißt, dass wir auch in den ärmeren Ländern wirklich dabei sind, jetzt Impfstoffe zu verteilen. Das finde ich, das steht uns Deutschen und der EU und der Welt sehr gut zu Gesicht, dass dieser Nationalismus, den wir ja jetzt überall wieder sehen und hören, da doch scheinbar irgendwelche Grenzen hat und dass man die ganzen Armen und die Ärmsten nicht vergesst. Daumen hoch. Tierwohl. Nun hat das Bundeslandwirtschaftsministerium von Frau Klöckner gesagt, wir gehen das Ganze an, hat externe Studien gemacht, teilweise mit merkwürdigen Ergebnissen. Aber das tolle Ergebnis ist, es wird sich jetzt darum gekümmert, dass die Haltungsbedingungen bei dem Tierwohl, bei den Hühnern, bei den Schweinen, bei den Kühen und so weiter deutlich verbessert werden sollen. Das geht natürlich nur über Geld. Das muss bezahlt werden. Es gibt da drei Wege anscheinend, die man da beabsichtigt. Aber das Thema ist nicht mehr aus der gesellschaftlichen Diskussion zu verdrängen. Und das ist gut so. Und die ganzen Bedenkenträger sollen einfach froh sein, dass es anfängt, sich zu bewegen. Daumen runter. Eine kleine Sache. In Hamburg gibt es mitten in der Stadt einen betreuten Spielplatz. Kinderparadies nennt sich der. Da gab es immer ein Betreuungsangebot für bewachten Spielplatz. Jeden Tag bei Wind und Wetter ohne Anmeldung konnten die Eltern ihre Kinder dort abgeben und sie waren beaufsichtigt und hatten tolle Zeiten und das war ein bisschen Abenteuer in der Stadt und vor allen Dingen sicher, weil immer Menschen da waren, die das Ganze beaufsichtigt haben, angeleitet haben und sich um die Kleinen gekümmert haben. Die Behörde, Rot-Grün, man höre und staune, sagt, es gibt jetzt keinen Bedarf mehr und streicht diese 52.000 Euro, die es da im Jahr für den Spielplatz bereitgestellt hat, zusammen und sagt, das machen wir jetzt alles anders staatlich. Und wenn, könnt ihr das ja privat finanzieren. Also ganz deutlich Daumen runter für diese Haltung. Ich finde, das geht gar nicht und schon gar nicht bei den ganzen Summen, die da im Moment immer großzügig überall verteilt werden.
Die Politiktesterin.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
Die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, Sarah Brasak.
Frau Brasak, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
Daumen hoch, sage ich zum Entwurf für das Lieferkettengesetz, das vom Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen worden ist und jetzt zu weiteren Beratungen in den Bundestag geht. Was das heißt, Lieferkettengesetz, das klingt ja erstmal sehr komplex, aber konkret gesagt müssen sich Unternehmen, die Produkte herstellen und verkaufen, künftig dazu verpflichten, dass die Menschenrechte in ihren Lieferketten eingehalten werden. Also Verbraucher sollen zum Beispiel darauf vertrauen können, dass sie keine Produkte kaufen, die durch Kinder oder Zwangsarbeit produziert worden sind. Und das ist heutzutage eben noch Realität. Und es soll zum Beispiel auch so sein, dass die Mitarbeiterin einer Teeplantage, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, einen Lohn erhalten soll, von dem sie auch leben kann. Und de facto ist es so, dass das heute so ist, dass sie das nicht kann. Diese Verpflichtung soll zunächst nur große Unternehmen betreffen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Aber in den kommenden Jahren sollen auch kleinere Unternehmen verpflichtet werden, dass sie eben auf diese Menschenrechte gucken. Und ich finde, das ist ein überfälliger Schritt. Und ich hoffe jetzt sehr, dass dieser Entwurf im Bundestag jetzt nicht noch über Gebühr verwässert wird. Denn natürlich schreien einige Arbeitgeberverbände auf, das sei alles nicht umsetzbar und es werde jetzt alles viel teurer. Das ist so das typische Argument, ja. Und Naturschutzorganisationen kritisieren dagegen aber nicht zu Unrecht, dass man auch noch eine gewisse Nachhaltigkeit mit hätte aufnehmen können in dieses Lieferkettengesetz. Also nicht nur Menschenrechte, sondern auch Naturrechte. Fakt ist, dass wir Menschen und Natur in anderen Ländern ausbeuten, um möglichst billig einkaufen zu können. Und damit muss Schluss sein. Und deswegen ist dieses Lieferkettengesetz ein Schritt in die richtige Richtung.
Und bei welchem politischen Thema geht Ihr Daumen nach unten?
Daumen runter, sage ich, zu der Diskussionsorgie rund um das Thema Tierwohlabgabe. Das ist wieder ein sperriger Begriff. Diese Tierwohlabgabe ist in dieser Woche von einer Expertenkommission vorgestellt worden. Und natürlich ist es sogleich reflexhaft zu Protesten gekommen aus Parteien wie der FDP zum Beispiel, aber auch von Verbraucherorganisationen. Nochmal, worum geht es bei dieser Tierwohlabgabe? Die soll Landwirten dabei helfen, zukünftig bessere Haltungsbedingungen für ihre Tiere zu schaffen. Denn die Landwirte wollen das ja. Die sagen nur, es muss jemand bezahlen. Und ja, finanziert werden soll das jetzt zum Beispiel dadurch, dass ein Kilo Fleisch bis zu 40 Cent pro Kilogramm teurer werden könnte. Reflexhaft kommt jetzt, wie gesagt, wieder der Aufschrei, dann können sich Ärmere kein Fleisch mehr leisten. Und mit diesem Argument wird ja seit Jahren verhindert, dass sich irgendetwas an der Tierhaltung verbessert. Wir diskutieren seit 2019 über ein Tierwohl-Kennzeichen für Fleisch aus besserer Haltung. Passiert ist bis heute nicht. Kann nur sagen, es gibt kein Recht auf Billigfleisch, bei dem Tiere gequält werden, das Antibiotikum verseucht ist, letztlich zu Antibiotikaresistenzen führt, die für Menschen sehr gefährlich sind. Wir tun niemandem einen Gefallen damit. Es wird auch vergessen, dass Fleisch bis vor wenigen Jahrzehnten etwas war, das nur sonntags auf den Teller kam, weil es eben ein Luxus war. Und ich verstehe nicht, Warum geht man bei Biofleisch nicht mit der Mehrwertsteuer runter, bei Billigfleisch mit der Mehrwertsteuer rauf, um endlich den Landwirten zu helfen, die ihre Tiere vernünftig behandeln wollen? Das ist ein absolutes Trauerspiel.
Jetzt wollen wir von unserer Politiktesterin Frau Brasak auch noch wissen, wer ist in dieser Woche Ihnen besonders positiv oder negativ aufgefallen? Sprich, wer ist Ihr Aufsteiger oder Aufsteigerin der Woche?
Meine Aufsteigerin der Woche heißt Mai Thi Nguyen Kim. Für alle, die sich jetzt gerade fragen, wer das nochmal war, das ist die 33-jährige Wissenschaftsjournalistin, deren YouTube-Video Corona geht gerade erst los im April 2020 mit mehr als 6 Millionen das meistgeklickte deutsche YouTube-Video des Jahres war. Sie hat dafür, wie für viele andere gute YouTube-Videos, in denen sie Corona einer jüngeren Zielgruppe erklärt, im Oktober 2020 Bundesverdienstkreuz erhalten und ich finde sehr zu Recht. War am gleichen Tag wie Christian Drosten übrigens, der hat da auch sein Bundesverdienstkreuz erhalten. Vor der Tür hat sie mir ein Interview erzählt, haben Menschen dagegen demonstriert. Warum ist sie meine Aufsteigerin der Woche? Weil am Montag ihr neues Buch herausgekommen ist und das heißt Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und ich finde, sie erklärt darin sehr anschaulich, wie Wissenschaftler arbeiten, aber auch wie Laien nachvollziehen können, ob Studien heiße Luft sind oder wirklich ernstzunehmende Erkenntnisse beinhalten. Und sie schreibt darin auch natürlich über Corona und sie schreibt auch über die Debattenkultur in Deutschland, bei der bekanntlich Luft nach oben ist. Ich habe sie, wie gesagt, vor einer Woche interviewt. Und ich fand sie nicht nur sehr klug und sehr unterhaltsam, sondern auch wahnsinnig sympathisch. Und sie sagte, und da stimme ich ja auch zu, dass die Corona-Krise zum Beispiel gerade zeigt, dass in Sachen naturwissenschaftlicher Unterricht an den Schulen noch sehr viel Luft nach oben ist. Denn wer, wie sie so schön gesagt hat, den Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium nicht kennt, der kann sich auch von einem Attila Hildmann noch etwas Neues zu einem Virus erklären lassen. Und Attila Hildmann ist es auch, sagt sie, der seine Schäfchen aus seinen Telegram-Gruppen nach jedem neu veröffentlichen Corona-Video auf ihre Seite schickt und dann regnet es Hasskommentare ohne Ende. Ich freue mich sehr, dass meine Lesen ja noch viel von ihr hören wird, weil sie bei ZDF im Herbst eine eigene Wissenschaftsshow bekommt.
Und wer ist Ihr Absteiger der Woche?
Mein Absteiger der Woche, wenn man überhaupt noch tiefer absteigen kann als dieser Mann, heißt Donald Trump. Denn der ist am Sonntag zum ersten Mal seit dem 20. Januar wieder öffentlich aufgetreten. Und da kann man nur sagen, und wie? Der hat anderthalb Stunden bei einer von Rechtskonservativen organisierten Konferenz in Orlando gesprochen, hat erneut lang und breit behauptet, er habe die jüngste Wahl eigentlich gewonnen und sei Opfer von Wahlbetrug, von Reue keine Spur, stattdessen viel Kritik an seinem Nachfolger Joe Biden. Und was das Schlimmste für mich ist, er hat seine Rückkehr wieder in Aussicht gestellt. Er will bei den Republikanern bleiben und 2024 erneut antreten, spricht von einer triumphalen Wiederkehr, die er plant. Kein Wort des Bedauerns, auch über das, was am 6. Januar beim Sturm auf das Kapitol geschehen ist. Stattdessen warnen ja Geheimdienste vor einem möglichen Angriff von Extremisten auf das Kapitol in diesen Stunden, natürlich durch radikale Anhänger von Donald Trump. Dieser Mann wird uns also auch die nächsten Jahre noch beschäftigen und man kann nur hoffen, dass die Republikaner ihre kläglichen Reste von Anstand und Würde irgendwie noch zusammengekratzt kriegen und diesen Mann nie wieder aufsteigen lassen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch eine Serie in der Arte-Mediathek empfehlen über den Aufstieg der Murdoch-Dynastie. Rupert Murdoch ist ja der Besitzer von Fox News, also diesem Fernsehsender, der Donald Trump erst richtig groß gemacht hat. Und das ist eine ganz tolle und interessante, wenn auch bedrückende Dokumentation.
Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Ich sage einfach bis bald.
Auf Wiederhören.
Tschüss und vielen Dank.
Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Die Sendung mit der Maus wird am Sonntag 50 Jahre alt und feiert sich am Vorabend um 20.15 Uhr im Ersten mit einer großen Show. Wolfgang, haben deine Töchter die Maus angeschaut?
Ja, da gehen die Gedanken zurück in die Kinderzeit, denn das ist so die Generation, die weniger, deutlich weniger am Fernsehen hing als meine oder als unsere Generation. Die Generation war ja eher geprägt dadurch, dass das Internet immer stärker wurde und Fernsehen eigentlich gar nicht mehr so die Bedeutung hat. Aber daran kann ich mich noch erinnern, nicht regelmäßig, aber ab und zu wurde die Sendung mit der Maus gesehen. Und ich habe dann auch gerne mitgeguckt. Ich fand das immer interessant. Auch die Kombination, es war oder es ist witzig, aber auch gleichzeitig lehrreich. Und ich kann mich noch an eine Folge erinnern, wie kommen die Streifen in die Zahnpasta und dann noch in die Zahnpastatube. Ich fand das so interessant gemacht. Das war auch was für Erwachsene, nicht nur für Kinder. In der Nacht zum Montag interviewt bzw. wird ausgestrahlt, interviewt CBS-Moderatorin Oprah Winfrey Prinz Harry und Herzogin Meghan. Es ist das erste Interview des Paares, seitdem es vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hat. Auch die Queen wird sich zu Wort melden. Harry und Meghan erwarten ihr zweites Kind. Ist das was für dich, das Thema? Siehst du das, wenn du die Gelegenheit hast?
Also auf keinen Fall. Ich respektiere die Entscheidung der beiden, zu sagen, wir wollen jetzt Privatsphäre, wir wollen nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit sein, wir wollen nicht mehr auf den Yellow Press Blättern erscheinen. Und es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dann jetzt solche Interviews zu machen. Da wird doch wieder die Schlüsselloch-Variante ganz groß geschrieben. Ganz ehrlich, mich interessiert es nicht. Ich gönne den beiden ihr Privatleben. Da sind für mich viel wichtiger zum Beispiel so ein Datum, das auch am Montag stattfindet, nämlich der 110. Internationale Frauentag. Ich erinnere mich noch an die Kampfzeiten, als ich an der Uni war, Suffragetten und Frauen, Gleichberechtigung und Kämpfen für alles Mögliche. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Tag. Also 110. Internationaler Frauentag. Wolfgang, brauchen wir das heute noch?
Ja, also vor 20 Jahren hätte ich ja noch flapsig geantwortet, Internationaler Frauentag habe ich jeden Tag bei mir zu Hause. Heute geht das ja nicht mehr, so etwas zu sagen. Deswegen käme ich gar nicht auf die Idee, einen solchen Spruch zu machen. Aber der Titel ist interessant und auch zeitgemäß. Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt. Wobei ich ja persönlich hoffe, dass unsere Zukunft nicht von Covid-19 abhängt oder dass wir ständig in einer Covid-19-Welt leben müssen, dass uns Covid permanent den Atem hält. Und ich glaube auch, Christian, es ist eine Frage der Zeit, bis Frauen in Führungspositionen nichts Besonderes ist, sondern etwas ganz Selbstverständliches vom Kleinunternehmen, Familienunternehmen bis zum DAX-Konzern. Aber das wird vielleicht noch einige Jahre dauern.
Diese 40 Minuten wurden Ihnen präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV80, der in dieser Zeit so weit geladen ist, dass Sie bis zu 400 Kilometer weiterfahren können. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de/flotte-enyaq.
Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Diewochentester.de.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein Maßgenau-Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.